Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus Templin in Brandenburg. Templin. Knapp 80 Kilometer nördlich von Berlin liegt der Ort mit seinem restaurierten Stadtkern, umgeben von einer fast vollständig erhaltenen Stadtmauer, inmitten vielfältiger Natur.
Die Landwirtschaft spielt ebenso eine Rolle wie die Forstwirtschaft, wie aber der Tourismus, auch die Fischerei. Und Sie können also hier spazieren gehen und oftmals begegnen Sie keinen einzigen Menschen.
Templin, achtgrößte Stadt Deutschlands, der Fläche nach. Gut 16.000 Einwohner leben hier. Angela Merkel wuchs hier auf.
Die Stadt ist das für mich, was man Heimat nennt. Und alle, die hier zu Hause sind, wissen, was wir an unserer Heimat haben.
Die Deutschlandrundfahrt. Heute live aus dem multikulturellen Zentrum in Templin. Mit Miriam Rossius und ihren Gästen.
Herzlich willkommen, einen schönen guten Tag. Ja, zwei Themen wurden gerade schon genannt, die heute eine Rolle spielen in der Sendung. Zum einen Natur, zum anderen Heimat. Beides werden wir aufgreifen bis 16 Uhr. Wir möchten Ihnen zum Beispiel einen modernen Heimatverein vorstellen, der so gar nichts mit Volkstümelei am Hut hat. Wir sprechen natürlich über die Seen der Uckermark, aber auch über die Wüste, die es hier gibt. Dann lernen Sie zwei Mädchen von der aktiven Naturschule kennen. Die erzählen Ihnen, warum Lernen auch ohne Hausaufgaben und Zensuren funktionieren kann. Wir beschäftigen uns mit dem Kunstverein und der wird uns dann sagen, wie er Profis und Laien mit seiner Arbeit erreichen will. Und wir haben eine Familie eingeladen, die auf den Spuren des Klimawandels rund um die Welt gereist ist. Das ist ja ein Ort, der seit den 90er Jahren mächtig mit der Abwanderung zu kämpfen hat. Aber inzwischen gibt es sowas wie eine Gegenbewegung. Es kommen auch Leute zurück. Und um immer noch mehr hierher zu holen, gibt es den Verein Zuhause in Brandenburg. Und da begrüße ich die Vorsitzende Ariane Böttcher und Nadine Wunsch, Mitglied im Verein und auch eine Rückkehrerin. Schönen guten Tag. Frau Böttcher, Sie haben vor gar nicht langer Zeit die Willkommensagentur eröffnet hier in Templin. Wie können Sie denn Rückkehrern dabei helfen, dass die hier einen guten Wiedereinstieg, einen guten Start haben?
Genau, also seit Oktober letzten Jahres sind wir dabei, eine Willkommensagentur für die Region Uckermark im weiteren Bereich aufzubauen. Und die sitzt hier in Templin und ja, es gibt ganz konkrete Anknüpfungspunkte, die von potenziellen Rückkehrern immer wieder nachgefragt werden. Das ist natürlich in erster Linie die Frage nach der Arbeit. Wo bekomme ich hier Arbeit? Weil das doch etwas ist, was immer noch nicht so einfach ist in der Region. Aber es gibt auch ganz praktische Fragen wie, wie finde ich eine Wohnung? Wo finde ich überhaupt Wohnraum für meine Familie, für mich? Oder wie sieht es mit der Schulsituation hier vor Ort aus? Und da versuchen wir einfach auch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Rückkehrern, im Laufe der Jahre weiterzugeben und die Leute zu unterstützen, einfach konkret je nach ihrem Bedarf zu beraten.
Nadine Wunsch, Sie waren ungefähr 10 Jahre weg aus Templin und sind dann zurückgekommen, haben das Landhaus Arnimshain eröffnet, wo man, wie Sie sagen, feiern, tagen und übernachten kann. Was hat sich verändert in der Zeit, in den 10 Jahren?
Also aus meiner Sicht hat sich das Leben auf dem Dorf, also ich wohne ja in einem Dorf, in Buchenhain konkret, also bei Templin, hat sich in der Hinsicht geändert, dass natürlich die Bevölkerungsstruktur eine andere geworden ist mittlerweile und dass das Dorfleben, wie es früher, glaube ich, existiert hat und eigentlich so in meinen Köpfen noch ist, nicht mehr existent ist. Also es ist einfach so, dass die jungen Leute, sage ich mal, die mit der Schule fertig sind, einfach gar nicht mehr in der Hülle und Fülle vorhanden sind und dass auch viele Läden zumachen, dass einfach, ich sag mal ja, die Dörfer ausgedünnt sind. Das ist das, was ich als erstes sehe, was sich hier verändert hat. Dann kommt hinzu, dass einfach auch viele, also der Blickpunkt für mich natürlich sich geändert hat. Ich war weg, komme wieder und stelle Dinge fest, die ich vorher vielleicht nicht gut fand, die ich jetzt aber wieder gut finde.
Ja, einfach. Zum Beispiel?
Zum Beispiel ganz konkret, dass ich einfach die Tür aufmachen kann, in den Garten laufen kann, sagen kann, ich kann einfach die Natur genießen, die wir hier haben. War vorher nicht so für mich unbedingt ein Punkt, der mich jetzt gereizt hat als Jugendliche, als ich hier war. Oder dass ich sage, ich kann hier spazieren gehen, ohne jemanden zu treffen. Das ist auch ein Punkt, der mir jetzt erst auffällt und den ich jetzt eher schön finde. Was sich allerdings auch wiederum dann ändert, ist einfach auch der Blickpunkt, wenn ich daran denke, dass ich Mutter von drei Kindern bin und dann anfange darüber nachzudenken, wie organisiere ich dann einfach mein Familienleben mit Kindern, ja? Also wo ist der nächste Kindergarten, wo ist die nächste Schule, die meinen Anforderungen entspricht, wo kaufe ich ein? Das sind alles so Punkte, die man anders sieht, wenn man wieder zurückkommt, die sich auch geändert haben.
Frau Böttcher, ist das was, was Sie sehr oft hören oder gibt es da noch andere Argumente, Gründe, Heimweh zum Beispiel, warum die Leute wieder zurückkommen?
Genau, Sie haben es angesprochen, also Heimweh ist ein ganz starker Grund, fast sogar der stärkste. Das ist ganz interessant zu beobachten, dass halt, das hat Frau Fischer ja auch gerade beschrieben, die Leute schon eher gehen, weil sie ihre beruflichen Chancen woanders besser einschätzen, aber dass der Grund zurückzukommen nicht ein konkretes Jobangebot ist in erster Linie, sondern das starke Heimweh, sage ich mal, oder die Verbundenheit zur Heimat und all die weichen Standortfaktoren, die da noch eine Rolle spielen, wie Kinderbetreuung. Ich habe soziale Netzwerke hier vor Ort, die intakt sind, meine Eltern möglicherweise, die auf die Kinder mit aufpassen. Und das sind alles so Gründe, die dann eine Rückkehr befördern. Und da versuchen wir natürlich in unserer Arbeit auch anzusetzen. Also solche Standortfaktoren und so persönlichen Gründe noch mal stärker einfach auch zu bewerben und damit die Region oder für die Region mehr junge Leute zurückzuholen und sie damit ja auch zu stärken.
Als Sie mit Ihrer Idee hier an den Start gegangen sind und die vorgestellt haben bei der Politik, bei Entscheidungsträgern, haben Sie da offene Türen eingerannt?
Jein. Also es gab, kann man ganz klar sagen, jein. Es gab Leute, die waren von Anfang an sehr begeistert von der Idee. Es gab auch Leute, die das vielleicht nicht ganz verstanden haben, was, wieso und welcher Hintergrund, weil mit dem Heimatverein assoziiert man sicherlich auch erstmal etwas anderes. Also man hat, also hatten wir, haben wir ja auch selbst Bilder im Kopf, wo man vielleicht eine Dorfchronik pflegt, das machen wir ja so nicht. Und insofern hatten wir da auch natürlich starken Kommunikationsbedarf, aber ich glaube mittlerweile ist es flächendeckend so, dass das, was wir machen, auch gut anerkannt und honoriert wird. Und das spornt uns natürlich auch an, in unserer Arbeit weiterzumachen und einfach neue Ideen zu entwickeln, wie man auch junge Menschen für die Region begeistern kann.
Viele Leute, die hierher zurückkommen, die gehen in die Selbstständigkeit, so wie Sie, Frau Wunsch-Fischer. Was ist denn das Plus hier, was man hat bei der Existenzgründung?
Ich glaube, dass ein großes Plus ist, dass man ja so gut wie keine Konkurrenz hat, wenn man eine tolle Idee hat. Ja, das ist schon ein großes Plus. Und man hat natürlich auch eine gewisse längere Anlaufphase. Ja? Man hat jetzt auch nicht den Druck, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, eine Bäckerei aufmacht, dass man gleich 250 Leute vor der Tür stehen hat, die jetzt ganz konkret ein Produkt nachfragen. Also man kann sich in seinem Betrieb, den man oder mit seinen Produkten langsam entwickeln und auch stetig entwickeln. Und ich glaube, das kann für viele Dinge ein Plus sein. Da muss man natürlich auch immer gut rechnen können. Das muss man dazu auch sagen. Aber ich, für mich persönlich war es eine positive Nebenerscheinung, dass man langsam starten kann und dann einfach auch dementsprechend das Angebot anpassen kann an die Nachfrage. Und da ist, glaube ich, für viele hier die Möglichkeit, einfach sich auszuprobieren, was man vielleicht in einer großen Stadt so nicht hätte, weil einfach die Konkurrenz groß ist und einfach auch gar nicht die Möglichkeit gegeben ist, sei es jetzt durch Platz oder auch durch andere Dinge, einfach mal was zu probieren.
Der Verein zu Hause in Brandenburg. Herzlichen Dank, Nadine Wunsch-Fischer. Herzlichen Dank, Ariane Böttcher. Ja, die Deutschlandrundfahrt meldet sich heute live aus Templin vom Multikulturellen Zentrum. Und hier direkt vor der Tür, da ist der Stadtsee. Überhaupt gibt es hier sehr viel Wasser. Wir sind schließlich im Naturpark Uckermärkische Seen. Den leitet Roland Resch. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag.
Herr Resch, der Naturpark, der hat mehr Fläche als Berlin. Aber natürlich gibt es viel, viel weniger Leute hier. Für was für Arten bieten Sie eine besondere Zuflucht?
Ja, für Originale. Ob das Menschen, Pflanzen oder Tiere sind. Wer sich
lassen Sie uns über die Menschen würde ich auch gerne mit Ihnen sprechen, aber ja, lassen Sie heute das Thema mal Pflanzen und Tiere sein.
Ja, das sind natürlich Pflanzen, die zum Beispiel das Wasser lieben. Nomen est omen. Das sind auch Tiere, die das Wasser lieben. Das ist der nicht von allen geliebte Biber, genauso wie der Fischadler, unser Wappentier. Das ist aber auch der Fischotter. Das ist schon eher wieder was Kuscheliges. Und das sind eine ganze Reihe von Fischen, aber ganz, ganz kleine Bachflugkrebse und so weiter. Sowas gibt's ja auch. Also alles, was mit Wasser zu tun hat, was mit Ansprüchen an Raum zu tun hat. Also es gibt Pflanzen und vor allen Dingen Tiere, die viel Platz brauchen. Den finden Sie hier und die sind hier zu Hause.
Jetzt haben Sie viel Wasser, auf der anderen Seite aber auch ganz trockene Lebensräume. Es gibt sogar eine Wüste hier, entstanden durch den Menschen, weil er die Wälder abgeholzt hat. Wie gehen Sie heute damit um?
Ja, also der Mensch hat nicht nur den Wald abgeholzt, sondern er hat militärisch dort geübt. Das waren die Streitkräfte der ehemaligen russischen Truppen. Und da sind Panzer und Kfz so gefahren, dass der Humus, also der obere Boden, immer weggeweht wurde und dass dort jetzt Sand liegt. Wir nennen sie die Wüste bei Beuteln. Und sie hat einen gewissen Schutz, weil sowas gibt es nicht so schnell wieder hier in Mitteleuropa, jedenfalls im Binnenland. Das sind auch sogenannte Binnendünen, die von Wind und Wasser immer wieder überformt werden. Und so eine Fläche wird offen gehalten. Und die kann man offen halten mittels Schaf- und Ziegenbeweidung oder eben man greift als Mensch wieder ein, indem man die aufwachsenden Gehölze beseitigt.
Jetzt sind Sie ein Naturpark mit Naturschutzgebieten. Wonach richten sich eigentlich diese Zuordnungen?
Das ist immer ganz schwierig, das zu unterscheiden. Nationalpark, Biosphärenreservat, Naturpark, Naturschutzgebiet und. Ein Naturpark ist eine Landschaft, wo es darum geht, dauerhaft sicherzustellen, dass der Mensch sich hier erholen kann. Nachhaltige Erholungsnutzung ist unser gesetzlicher Auftrag. Und in diesem Naturpark gibt es verschiedene Schutzgebiete. Landschaftsschutzgebiet, der Name sagt es, es geht um den Schutz der Landschaft insgesamt. Und da gibt es Naturschutzgebiete, die haben einen höheren Schutz. Da geht es um Lebensräume und um Pflanzen und Tiere, die einen besonderen Schutz brauchen. Und das haben wir alles im Naturpark. Ich werde oftmals gefragt, wann macht denn Ihr Park auf? Müssen wir da Eintritt bezahlen? Schaffe ich das an einem Tag und so weiter? Weil mit Park assoziiert man auch ganz verschiedene Dinge, eben auch einen Naturpark.
Wie viele Tage braucht man denn? Was würden Sie empfehlen?
Also mindestens ein langes Wochenende. Besser wäre eine Woche. Und ich erlebe ja immer wieder Leute, wenn wir denen sagen, das und das gibt es an Pflanzen und Tieren, die das wie eine Strichliste abhaken und sagen, Mensch, jetzt war ich 3 Stunden hier, das habe ich alles noch nicht gesehen. Ich sage, ja, wir sagen auch nicht, dass es sofort, heute, jetzt und hier ist, zu jeder Zeit, ob Tag oder Nacht, sondern du musst hierher kommen, dich auf die Landschaft, auf diesen Raum einlassen, dann wirst du viel, viel mehr sehen, als du überhaupt ahnst. Also man muss Zeit mitbringen. Und man muss auch wirklich Ruhe mitbringen, man muss zur Ruhe kommen. Wenn man es noch nicht ist, hier findet man sie wieder, wenn man dann einfach losgeht.
Wie groß ist das Team, das sich um diese große Fläche kümmert? Das
mag ich gar nicht sagen. 3 Leute in der Verwaltung und 5 Menschen, die Ranger oder Naturwächter sind. Also wir allein würden es nie schaffen. Das schafft man nur, wenn man viele, viele Freunde hat für diese Idee, ob das Touristiker sind, ob das Landwirte oder Forstwirte sind, Kommunalpolitiker, sodass es uns in den 15 Jahren, die es uns jetzt gibt, gelungen ist, dass viel mehr Menschen diesen Naturpark tragen als wir in der Verwaltung. Wir wären zum Scheitern verurteilt mit unseren Konzepten, wenn nicht andere sie umsetzen würden.
Wie machen die das denn? Wie helfen die Ihnen dabei?
Fangen wir mal bei der Landwirtschaft an, indem sie zu bestimmten Zeiten nur auf ihren Feldern sind, dass sie weniger Dünger ausbringen, manchmal gar keinen, dass sie auf Insektizide und Herbizide, also auf Schutzmittel, die eigentlich für Grundwasser und für eine ganze Menge von Lebewesen, auch für uns selbst nicht unbedingt unschädlich sind, verzichten. Kommen wir zu den Förstern oder zu den Forstwirten, dass sie bestimmte alte Bäume stehen lassen. Manche nennen sie Methusalem, dass dort also in diesen sogenannten toten Bäumen aber noch viel, viel mehr Leben ist, als man überhaupt zu denken oder zu träumen wagt. Gehen wir zu den Fischern, dass sie bestimmte Fische nicht mehr einsetzen in Klarwasserseen, die dann Gleichgewicht der Gemeinschaft, der Lebewesen in diesem See zerstören, oder gehen wir zu den Touristikern, indem sie mit uns gemeinsam Konzepte des Aktivtourismus entwickeln, wo wir sagen, da ist es sehr gut, wenn Menschen hinkommen, die selten Pflanzen und Tiere sehen, da wiederum sollten diese gerade ihre Ruhe haben. Das alles passiert über die Zeit und in wirklich beachtlicher Kooperation.
Die Wasserqualität ist ja top an vielen Stellen. Was tun Sie dafür? Sie haben schon erwähnt, Düngemittel schaden den Klarwasserseen. Müssen Sie da ganz eng kooperieren mit den Landwirten hier?
Ja, also ohne die wären wir gar nichts. Wenn nicht der Landnutzer bestimmte Dinge macht oder nicht macht, wären unsere Klarwasserseen nicht so, wie sie sind. Wir haben um Lüchen, nicht weit von hier, 20 Kilometer oder Warte noch dichter, eine Konzentration von Klarwasserseen, die ihresgleichen in Brandenburg und vielleicht auch sogar in Mitteleuropa sucht, jeweils hier im Tiefland. Und das ist nur dem Umstand zu verdanken, dass möglichst die kommunalen Abwässer, dass die landwirtschaftlichen Abprodukte nicht direkt in den See gelangen, sondern dass man die Natur mit ausnutzt in ihrer Selbstreinigungskraft. Und deswegen haben wir so klare Seen bis heute hier erhalten können.
Roland Resch, haben Sie herzlichen Dank und wir freuen uns auf die Badesaison in ein paar Monaten dann.
Es geht bald los.
Ja, eben haben wir über den Naturpark gesprochen. Dann kommen wir mal vom Naturpark zur aktiven Naturschule. Das ist eine Montessori-orientierte Schule in freier Trägerschaft. Und ich freue mich sehr über Missea Pleb, die geht dort in die 5. Klasse. Emma Zink ist 11 und geht in die 6. Klasse. Und Birgit Bader, das ist die Schulleiterin. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Dankeschön, hallo.
Missea, Emma, hattet ihr eine spannende Schulwoche?
Ja, allerdings.
Was habt ihr erlebt?
Wir haben im Moment eine Theaterwoche, in der wir ein Stück spielen, was wir uns selbst ausgedacht haben.
Also, ja.
Ja, ergänz ruhig, Missea.
Da haben wir heute letzte Woche angefangen, schon zu proben und die Texte zu schreiben. Und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Missea, hast du eine Rolle in dem Stück?
Ja.
Was für eine?
Ich bin ein Junge, also ich spiele einen coolen Jungen von einer Gruppe.
Von einer Gruppe mehrerer
von der, ja, genau.
Okay.
Und Mädchen.
Ja. Mhm. Frau Bader, aktive Naturschule, kommt der Name tatsächlich daher, dass die Schüler so viel draußen sind?
Wir müssen uns teilen, ne? ja, der Name als Naturschule bezieht sich auf zwei Aspekte. Einmal auf die innere Natur der Kinder. Die Kinder sollen sich in unserer Schule möglichst ihrer Natur gemäß entwickeln können. Wir sehen uns als Lernbegleiter und wir schaffen eine Umgebung, in der sich die Kinder hoffentlich optimal entwickeln können. Wir sind nicht diejenigen, die die Kinder bilden und formen. Der zweite Aspekt von Naturschule bedeutet, wir sind ganz, ganz viel draußen in der Natur. Die Klassen 1 bis 3 sind fast täglich draußen, um auch draußen zu rechnen, Sachkunde zu machen oder sich nur auszutoben. Hinterher geht das Schreiben der Buchstaben dann viel besser. Die Klassen 4 bis 6 sind richtig strukturiert, themenwochenlang draußen. Zum Beispiel verbringen wir eine Woche lang im Lüchner Stadtforst, pflanzen dort Bäume und haben nachmittags Biounterricht in der Herberge, abends meistens auch noch, oder sind eine Woche in der umweltpädagogischen Station. Im Laufe dieses Jahres bewerben wir uns auch um den Titel Naturparkschule. Das wird ganz neu aufgelegt, dieses Programm, und wir sind ganz froh, dass Herr Resch uns da reingeholt hat. Wir sind Recyclingpapierschule seit vielen Jahren. Wir sind auch ausgezeichnet worden von der UNESCO als Schule, die für nachhaltige Bildung steht.
Das klingt alles unglaublich toll. Also wir hatten auch, als wir dort waren, dachte ich ja, Mensch, auf so eine Schule wäre ich auch gerne gegangen. Aber ich kann mir kaum vorstellen, es muss doch irgendwas geben, was dort noch besser oder anders werden könnte, Missea.
Nein, ich mag die Schule so, wie sie ist.
Ich habe da aber... Es gibt eine Broschüre über die Schule, die kennst du ganz bestimmt. Da habe ich ein Bild von dir gesehen, eine Zeichnung, und da wünschst du dir einen Raum zum Chillen.
Ach so. Naja, das hatten wir ja eigentlich einmal, bloß dann ist unsere Deutschlehrerin in den Raum sozusagen rübergezogen und jetzt, dann habe ich mir den gewünscht für die nächste Schule.
Ihr seid so noch nicht mitten im Umzug, aber ihr zieht bald um, oder,
Emma? Ja, heute zum Beispiel war ein Bauwochenende, wo immer ganz viele Familien, wo die Kinder in die Schule gehen, die da drin bauen. Da war ich heute auch dabei. Und ich glaube, erst nächstes Schuljahr werden wir einziehen. Aber ich finde, wir sind schon ganz schön weit.
Ja.
Wann habt ihr zuletzt eine Klassenarbeit geschrieben?
Letztes Halbjahr.
Also doch, ist eine ganze Weile her. Gibt es die nicht so oft bei Ihnen, Frau Bader?
Nee, gibt es nur in Ausnahmesituationen. Zum Beispiel, wenn wir mal eine Woche im Wald waren und da werden ja auch ernsthafte Inhalte vermittelt. Und um diese Ernsthaftigkeit nochmal deutlich zu machen, gibt es dann ein, zwei Wochen später auch eine Klassenarbeit zu diesem Thema.
Warum duzen die Schüler die Lehrer?
Puh, das hat sich so entwickelt, das ist einfach schöner. Also wir begegnen uns ja auf Augenhöhe, wir stehen nicht über den Kindern. Und die Kinder kommen uns trotzdem mit sehr viel Respekt entgegen, da haben wir überhaupt gar kein Problem.
War das für euch gewöhnungsbedürftig, dass ihr eure Lehrer duzt?
Ja, also für mich nicht, weil im Kindergarten habe ich meine Kindergärtnerin auch
geduzt. Kindergarten ist ja schon eine ganze Weile her, ne?
Ja, aber für mich war das keine Umgewöhnung, weil ich das nicht anders kannte.
Du fandst das ein bisschen ungewohnt, Missea?
Ja, ein bisschen, aber
warum?
Nicht so doll.
weil bei uns gab es nur eine Frau im Kindergarten, die wir so nennen mussten, aber sonst haben wir die anderen auch geduzt. Die wollte das so haben.
Du kommst aus Berlin, ne?
Ja.
Du bist aus Berlin zugezogen, quasi.
Genau.
Ah, okay. Und inzwischen hier zu Hause. Und ich hoffe, ihr fühlt euch noch ganz lang richtig wohl und zu Hause hier. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja? Danke, Frau Bader. Okay. Ja, tschüss. Also ein Alphorn wäre jetzt zumindest für mich nicht gerade ein landestypisches Instrument, hätte ich hier in der Uckermark nicht unbedingt erwartet. Henning Storch, wie haben denn Sie und das Instrument zueinander gefunden?
Also ich bin Musiker, ich habe Musik studiert, Waldhorn, und das ist ein ganz artverwandtes Instrument, denn das Waldhorn hat zum Beispiel die gleiche Rohrlänge wie das Alphorn. Und auf einem Weiterbildungskurs oder Ausbildungskurs für Waldhorn in Süddeutschland gehörte auch das Alphorn zum Programm, und es hat mich so fasziniert, dass ich dachte, ich muss unbedingt eins haben. Einer der anwesenden Kursleiter hat auch gleich gesagt, das ist gar kein Problem, das kann ich dir besorgen. Das war Hermann Jorissen aus Den Haag, witzigerweise in Holland, der mir dann auch gleich aus Holland Alphörner vermittelt hat. Ja, und so sind die nach Lüchen gekommen, und ich habe dann auch eine ganze Weile darauf gespielt, manchmal mit Kollegen. Der große Durchbruch kam erst später draußen in der Natur in Lüchen am Zentsee an so einem wunderschönen
Klang. Ah, denn ich finde es ganz toll, dass Sie sich darauf eingelassen haben heute hier, denn eigentlich ist das doch was nach draußen gehört, ne? Wo spielen Sie für gewöhnlich? Erzählen Sie.
Also es ist wirklich ein Instrument für draußen. Es ist schon so alt, dass man also früher noch gar nicht Räume hatte, um es dort zu spielen. Es ist ein Naturinstrument, ein Naturhorn. Und hat sich erst vor ungefähr 300 Jahren zu diesem Instrument entwickelt, in der Länge, wie wir es jetzt hier haben. Die ursprünglichen Naturhörner waren vielleicht von einem halben Meter bis 1,50 Meter lang, die man aus Naturmaterialien gemacht hat und die man draußen sowohl zur Kommunikation als auch zum Musizieren verwendet hat.
Unser Anliegen ist es, den Zuhörern das Ohr zu öffnen für die Dinge, die Natur uns sagt. Und zwar nicht nur die Natur um uns herum, sondern auch die Natur in uns. Und wenn man versucht, in sich selber hineinzuhören, um sich die Zeit zu nehmen, dann wird man schon feststellen, dass da sehr viel Bedarf ist. Und da wollen wir etwas nachhelfen, mit schönen Klängen die Landschaft in Klang zu tauchen. Und auf dem Floß, auf dem wir im Sommer arbeiten, ist das also fast täglich eine gute Möglichkeit, unser Anliegen an unsere Gäste weiterzutragen.
Der Jodelreigen. Wir machen jetzt einen kleinen Kunstreigen hier zu dritt. Unser nächstes Thema ist nämlich der Kunstverein, und da begrüße ich Michael Heber, den Vorstandsvorsitzenden, und Matthias Schilling, der selbst Künstler ist und der zweite Vorsitzende des Vereins. Herr Heber, früher, da trafen sich Kunstvereine, sag ich mal, so ganz grob, weil das reiche Leute waren, die mit ihrem Geld die Kunst gefördert haben und investiert haben in die Kunst. Und Ihre Leitlinie ist jetzt von Künstlern für Künstler. Wie sollen wir uns Ihre Arbeit vorstellen?
Ja, kann man genau schon fast schon so sagen. Vielleicht vorweg noch mal genommen, ich fand es jetzt auch eine sehr schöne Anreihung von lauter Informationen für Menschen, die hier in die Region kommen wollen. Bei uns funktioniert es recht ähnlich. Bei uns engagieren sich auch tatsächlich viele Menschen, die hier gern herkommen. Etwa die Hälfte unserer Mitglieder ist gar nicht aus Templin selbst. Zu diesem alten Bild der Kunstvereine, dass da reiche Menschen sind, die sich engagieren und Bilder kaufen oder die verteilen. Das ist halt leider in der heutigen Gegenwart so nicht mehr. So viele reiche Menschen formieren sich nicht für solche Ideen. Wenngleich aber die Art, wie wir Kunstverein machen, auch eine sehr typische ist für Deutschland. Wir sind auch vernetzt in der Arbeitsgemeinschaft der Kunstvereine deutschlandweit, und da gibt es ganz viele Vereine, die so ähnlich funktionieren auch wie wir. Wobei wir was ganz Besonderes machen, und zwar haben wir uns eben nicht nur der professionellen bildenden Künstler verschrieben, sondern haben auch die Freizeitkünstler im Blick. Das nochmal genauer gesagt, ist auch in unserer Struktur ganz gut zu erkennen. Wir haben so ein bisschen die Idee, dass unsere Arbeit sowohl die Geschichte, also was hier vor Ort passiert ist, im Blick hat, die Gegenwart und eben auch das Zukünftige, was
bildende Künstler angeht. Was gehört denn alles zu Ihrem Kunstverein? Sie haben ja so verschiedene Standbeine.
Genau, da wollte ich drauf hinauskommen. Zum einen haben wir ein regionales Kunstarchiv, in dem wir eine Sammlung, die auch schon zu DDR-Zeiten entstanden ist, in der Pflege übernommen haben und auch heute weiter ergänzen durch Kunstwerke, die uns Künstler zum Teil schenken sogar oder eben sagen, das ist ihr Erbe, was sie weitergeben wollen, oder eben wir versuchen jetzt auch zu organisieren, dass wir Bilder ankaufen können. Das zweite ist, wir stellen Bilder aus. Wir betreiben eigentlich zwei Galerien hier in der Stadt Templin. Eigentlich, weil die eine gerade noch temporär geschlossen ist, wegen Umzug. Und das Dritte ist, was wir machen, und das ist das Entscheidende, wir betreiben auch eine Kunstschule. Also wir haben bewusst auch gesagt, wir wollen dieses ganze Wissen auch weitergeben und auch in die Zukunft tragen. Und das ist das Besondere.
An der Kunstschule, da gibt der Matthias Schilling unter anderem auch Kurse. Wer kommt zu Ihnen?
Ja, wir haben Bürger aus der Stadt Templin, der Kunstschule logischerweise, aus den Dörfern rundherum. Und diese kommen regelmäßig zum Malen und zum Zeichnen, zum Keramiken, zur Fotografie und andere Dinge, die wir anbieten.
Also Sie haben Profis und Laien quasi unter einem Dach, unter dem Dach des Kunstvereins. Ist das alles gegenseitig ganz pure Inspiration oder gibt es da auch Reibung?
Ja, natürlich gibt es auch Reibung, aber das erstmal ist inspirierend. Das Entscheidende ist ja, dass, wie gesagt, die Laien von dem lernen können und sehen, was Künstler machen in den Galerien, in den Ausstellungen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Kollegen auch gerne möchten, dass sich das trennt, also professionelle Arbeit von Laienarbeit. Und darauf legen wir auch Wert als Verein, indem wir eben Ausstellungen machen für Künstlerkollegen, aber eben auch einmal alle 2 Jahre für unsere Laienkünstler eine Ausstellung machen, die als solche dann sichtbar ist, wo wir eine Art Schau machen von den Ergebnissen aus diesen Arbeit in den Kursen, Frühlingsmalwochen, Sommerakademie, was wir alles machen.
Ja, ergänzen Sie, Herr Heber.
Wir suchen dann auch bewusste Überschneidungen. Also wir haben jetzt ein größeres Projekt gemacht, wo es um Tierschicksale ging. Und da haben wir tatsächlich also versucht, mit allen Schulen, egal welche Altersklasse oder wie die Schule aufgebaut ist, zusammenzuarbeiten, zu diesem Thema zu arbeiten. Gleichzeitig europaweit Künstler einzuladen, die hier vor Ort gearbeitet haben, als professionelle Künstler. Und eben die Freizeitkünstler aufgerufen haben, auch zu diesem Thema zu arbeiten. Und haben versucht, das auch in gemeinsamen Gruppenschauen oder versetzten Ausstellungen dann auch zu präsentieren. Und das war hochinteressant und das hat sich gegenseitig sehr gut inspiriert. Also es war dann auch so, dass die Schulklassen bei den Künstlern daneben standen, wenn die an der Staffelei waren und professionell gearbeitet haben. Und zum Teil gab es dann einen regen Austausch. Das war wunderbar.
Sie haben ja eigentlich auch schon als Schüler zum Kunstverein gefunden. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Und jetzt sind Sie Kunstpädagoge oder Kulturpädagoge. Hat eigentlich das Projekt mit dem Kunstverein, was es eben seit 20 Jahren, glaube ich, schon fast gibt, Ihre Berufswahl tatsächlich beeinflusst?
Ja, das kann man durchaus so sagen, klar. Also durch diese Arbeit in diesem Kunstverein bin ich erstmal auch auf diese Möglichkeiten und dieses Spektrum von pädagogischer Arbeit gestoßen. Also wenn mich jemand gefragt hätte, ob ich Lehrer werden möchte, hätte ich das verneint. Ich hätte aber auch damals die Schule nicht gekannt, die Naturschule, weil ich genau diese stupide Lehrerarbeit eben überhaupt nicht gut finde. Also dieses Frontale und einer sagt vorne was und einer ist höher gestellt als die Schüler, das wollte ich gar nicht. Und gerade durch die Arbeit im Kunstverein bin ich eigentlich auf diese Ebene gekommen. Was ist eigentlich noch möglich? Was ist außerschulisch möglich? Und der Schwerpunkt in der Kultur, das ist natürlich toll. Ja.
Matthias Schilling, nicht nur der Heber hat ja schon ziemlich zeitig zu Ihnen gefunden, sondern auch Künstler aus Italien. 1989 haben die schon Kontakt aufgenommen mit dem Kunstverein Templin, glaube ich. Wie haben die sie überhaupt gefunden? Wie haben die sie entdeckt?
Ja, diese großen Veränderungen in Europa, die stattgefunden haben, haben halt die Kollegen aufmerksam gemacht, dass es noch einen anderen Teil Europas gibt. Und sie haben sich aufgemacht, aufgrund einer Ursprungsbegegnung mit einem Künstler aus Freiberg, hier den Kontakt aufzubauen und haben mit sehr viel Leidenschaft, Begeisterung und Interesse über Jahre Künstler eingeladen aus Ostdeutschland. So waren wir dann die Nutznießer davon gewesen und haben uns dann nach Jahren eben auch auf den Weg gemacht, die Künstler aus Italien zu uns einzuladen. Und so ist dann ein interessantes Projekt entstanden. Es hieß damals Europäische Baustelle 2001, aber wie gesagt, das ist längst vorbei. Und diese Arbeit läuft weiter und wir haben die Kontakte seitdem ausbauen können, nach Portugal, nach Polen vor allen Dingen auch. Und ja, viele Künstler aus den Niederlanden kommen auch zu uns. Und darum wollen wir auch weiter uns bemühen, diese Arbeit aufrechtzuerhalten, sodass sich unsere Region hier international auch mehr präsentieren kann.
Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg und weiter viele internationale Kontakte. Danke, dass Sie da waren. Oh, jetzt heißt es ein bisschen zusammenrücken hier auf der kleinen Bühne. Jan, kommst du her? Dann sieht man dich besser, genau. Sie an meine Seite. Ich möchte Ihnen gern eine Familie vorstellen, die auf den Spuren des Klimawandels unterwegs war. Rund um die Welt ist sie gereist, um eine Kinderbuchreihe zu machen und von den Abenteuern zu erzählen, die der 5-jährige Biotologe Jan erlebt. Herzlich willkommen, Agnes Gramming-Steinland, Michael Steinland und ihre Söhne Jan und Jim. Frau Gramming-Steinert, erzählen Sie doch uns doch als erstes, wo Sie überall gewesen sind.
Ja, wo waren wir? Wir waren erst in Kanada und in Alaska, in Nordamerika also. Dann sind wir weitergefahren nach Florida, Costa Rica und auf die Galapagos-Inseln. Als wir dann wieder zu Hause waren, sind wir von da aus nochmal gestartet, um nach Tansania in Afrika zu fahren. Und dann nochmal eine letzte Reise nach Thailand und Australien, nach Queensland und ans Great Barrier Reef. Und schließlich am Ende haben wir die Uckermark entdeckt.
Ich möchte sofort losfahren und aufbrechen. 12 Geschichten sind entstanden von den Reisen. Jan, hast du da ein Fotoband, der dir besonders gut gefällt?
Naja, also ein Fotoband jetzt nicht wirklich.
Also eine Geschichte, die deine Mama erzählt. Dann sage ich dir mal, welche mir besonders gut gefallen hat, okay? Ja? Das war dein Abenteuer in der Serengeti. Einer deiner Favoriten?
Ja.
Frau Gramming-Steinert, vielleicht können Sie ja mal am Beispiel dieses Bandes erzählen, was das Konzept ist.
Also das Konzept ist eigentlich, es gibt eine Rahmenhandlung, dass der kleine Junge mit seinen Eltern, die Klimaforscher sind, um die Welt fährt. Und während die arbeiten und er sich langweilt, geht er auf Erkundungstour und erlebt ein wirkliches Abenteuer. In der Serengeti ist das so, während alle noch schlafen im Zelt, krabbelt er heraus und findet einen Heißluftballon, der da schon bereit steht, um loszufliegen. Er krabbelt hinein, spielt dran rum und das Ding fliegt los und landet irgendwann später. Und dann muss er wieder nach Hause finden, was ihm dann auch gelingt, mit Hilfe der Tiere, denen er begegnet, und zwei hilfreichen Masais, die am Schluss kommen und ihn nach Hause bringen.
Und der Klimawandel, der wird wie thematisiert oder eingebaut, wie sind Sie da rangegangen?
Das ist sehr dezent, sagen wir mal so. Die Orte sind danach ausgewählt, dass sie als vom Klimawandel oder sonstigen Bedrohungen gefährdet sind. Und die Tiere können sprechen in den Geschichten und die erzählen, was hier los ist und erzählen dem Jan, dass es sehr trocken ist, dass der Regen nicht kommt, dass auf einmal eine Straße gebaut wird oder was immer da auch passiert an diesen Orten, was die Umwelt dort gefährdet.
Die Fotos zu den Geschichten, die sind von ihrem Sohn Jim Gramming. Und Jim, als Fotograf muss man natürlich zum einen für gute Bilder sorgen, aber damit die Bilder gut werden, muss man häufig seine Motive in Szene setzen und die Models bei Laune halten. Wie war das mit dem eigenen Bruder?
Naja, das hätte, glaube ich, vielleicht ein anderer Fotograf nicht so gut machen können wie ich, weil einfach Jan auf mich hört auch, oder halt, weil ich halt der große Bruder bin und Jan hat gute Ideen und sagt, ich geh doch mal da vorne hin und guck mal, wie cool das hier ist, ein Foto zu machen. Und dann gehe ich natürlich darauf ein und knips halt drauf. Also darum ging es halt häufig. Ich wollte gar nicht, dass Jan richtig auch bemerkt, dass ich fotografiere, sondern ich habe halt die Kamera auch oft unten gehalten und habe einfach drauf gehalten, ohne dass er es gemerkt hat. Und dabei sind halt so echte Bilder entstanden und nicht irgendwie gestellte Szenen, die man nicht wollte.
Herr Steinland, wenn man 4x6 Wochen unterwegs ist, also Sie waren nicht immer dabei, aber trotzdem kostet das Ganze ja auch dann zu dritt, Mutter und zwei Söhne, eine ganze Menge Geld. Sind Sie vorher auf die Suche nach Sponsoren gegangen?
Nein, das haben wir nicht gemacht. Wir haben das also alles selbst finanziert. Es gab natürlich, also wir haben alles zusammengelegt, was wir hatten, weil wir das alle gemeinsam, da haben wir lange drüber diskutiert, aber wir fanden es als so gute Idee und das war es alles wert gewesen. Und dann gab es natürlich nochmal Unterstützung aus der Familie dann auch dazu. Naja, und letztendlich jetzt im Rahmen der Vermarktung haben wir auch noch eine Bank gefunden, wo wir noch eine kleine Unterstützung mitbekommen. Und ich denke, ja, das Ganze, so damit haben wir das Ganze dann finanziert und hoffe, dass wir das dann auch gut dann in die Vermarktung bekommen.
Sie sind also ins Risiko gegangen, Frau Gramming-Steinland. Warum waren Sie sich immer sicher, das ist es auf jeden Fall wert?
Ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist eine richtig gute Idee. Ich wusste das einfach. Also ich dachte, das müssen wir jetzt machen. Und es passte alles. Er war 5, er hatte ein Jahr Zeit, mein Mann hatte auch Zeit, ich hatte Zeit. Es gab im Moment kein Riesenprojekt, was wir ansonsten angehen mussten. Und ich dachte, das ist einfach mal die Marktlücke, nach der ich schon so lange gesucht habe.
Und was haben Sie am Ende noch vor der eigenen Haustür entdeckt?
Oh, da haben wir die Moore entdeckt. Also im letzten Abenteuer geht Jan ins Moor und findet ein Kranichjunges in einem trocken gefallenen Moor und dann hilft er ihm mit dem Biber zusammen, das Moor wieder aufzustauen, sodass das Nest wieder geschützt ist.
Das also ein Teil der insgesamt 12 Geschichten, die es am Ende sein sollen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, die Familie Gramming-Steinland. Und mehr zu unseren Gästen und zu den Themen finden Sie natürlich auf unserer Internetseite dradio.de. Da können Sie auch schauen, wohin es mit der Deutschlandrundfahrt in den nächsten Wochen so geht. Am kommenden Samstag zum Beispiel können Sie die Schönheit im Verfall entdecken. Es geht um den morbiden Charme stillgelegter Industrieanlagen. In 14 Tagen gibt es dann das nächste Deutschlandspiel. Für heute verabschiedet sich Miriam Rossius im Namen des ganzen Teams. Schön, dass Sie dabei waren. Wir sagen Tschüss aus Templin.